Ich habe mir schon ein bisschen schwer getan, muss ich gestehen. Und heute Morgen kam ich runter zu meiner Mama und dann sagte die, ja, ich habe mir den Text auch mal durchgelesen. Ach du, hat die dann nur gesagt. Und da habe ich gedacht, wenn meine Mama schon nicht viel was dazu zu sagen weiß, na ja gut, das kann ja heiter werden. Wir stellen uns dieser Herausforderung und ich grüße euch alle auch von meiner Seite. Ich habe mir überlegt, trotz der Schwierigkeit des Textes noch einen oben drauf zu setzen und ihn in einer Übersetzung zu lesen, die nicht ganz so eingängig ist, die aber den Ruf hat, relativ nah am Urtext zu sein, die Elberfelder. Und wie ich das öfter schon mal gesagt habe, lade ich euch herzlich ein, auch dazu aufzustehen, zu dieser Textlesung, einfach in dem Bewusstsein, wir lesen Wort Gottes und wir wollen uns auch unter dieses Wort stellen, wollen es Autorität sein lassen, auch für unser Leben. Und in diesem Wort Gottes tritt uns der lebendige Gott entgegen. Herzliche Einladung, aufzustehen, während ich jetzt diesen Text lese, aus 1. Petrus 4, 1 bis 6. Moment, jetzt will ich hier mal gerade noch wegklicken hier. Ja. So, 1. Petrus 4, ab Vers 1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben. Ich möchte aber noch mal eine weitere Übersetzung doch dazu lesen. Das mache ich immer ganz gerne, weil die neue evangelistische Übersetzung, ja, die überträgt das schon noch ein Stück weit mehr in das Gebräuchliche und ich verwende das dann oftmals, um ein Stück weit auch noch mehr Grundverständnis zu bekommen. Und deshalb lese ich diese Übersetzung auch noch mal parallel. Weil nun Christus als Mensch gelitten hat, müsst auch ihr euch mit dieser Einsicht bewaffnen. Denn wer, wie er, körperlich leidet, hat aufgehört mit der Sünde. Der Rest eures Lebens wird dann nicht mehr von euren Leidenschaften bestimmt, sondern von dem, was Gott will. Es ist schlimm genug, dass ihr früher getan habt, was die Menschen wollen, die Gott nicht kennen. In hemmungsloser Gier gabt ihr euch Ausschweifungen hin, habt euch sinnlos betrunken. An Wüsten, Fress- und Saufgelagen nahmt ihr teil und wart in abscheulichen Götzengottesdiensten gefangen. Jetzt wundern sie sich, dass ihr nicht mehr mit in diesem Strom der Leidenschaften schwimmt und lästern über euch. Aber sie werden sich vor dem verantworten müssen, der bald sein Urteil über Lebende und Tote sprechen wird. Denn aus diesem Grund ist die Rettungsbotschaft auch denen gepredigt worden, die inzwischen gestorben sind, damit sie wie Gott im Geist leben, obwohl ihr Körper wie bei allen Menschen mit dem Tod bestraft werden musste. Soweit, ihr dürft euch gerne wieder setzen. Ja, und mir ging es nicht anders als dem Andi. Ich habe schon gesagt, beim ersten Lesen dieses Textes fiel es mir dann nicht gerade so wie Schuppen von den Augen, was will mir der Autor hiermit sagen. Und ich habe dann zum Glück einige, sage ich mal, Kommentatoren gefunden und Literatur gefunden zu dem ersten Petrusbrief, aber auch zu dem Kapitel 4. Und ich bin froh, dass es so Leute gibt, die sich ja auch intensiv mit Wort Gottes auseinandersetzen und wo man dann auch ein Stück weit Dinge erfahren kann. Und nach beim Lesen dieser Quellen ergab sich dann für mich doch einigermaßen eine Struktur und ein Bild. Ich will diese Quellen, die ich jetzt auch verwenden möchte, nicht alle nennen, wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit, aber ich möchte mich auch nicht mit fremden Federn schmücken, so dass ich das von vorneweg gerne mal sagen wollte. Also zunächst wollte ich den ersten Vers nochmal lesen, Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Unsere Gesinnung und Einsicht ist eine Bewaffnung, steht hier. Und dieses griechische Wort, was hier übersetzt wird, wird mit bewappnet euch mit, wurde wohl verwendet für einen griechischen Soldaten, der seine Rüstung anlegt, und zwar nicht irgendeine, sondern eher eine schwerere, also ein schwer bewaffneter Fußsoldaten. Dafür wurde dieser Begriff eher gebraucht, im Gegensatz zu einem leicht bewaffneten. Schwach bewaffnet verliert man Kämpfe. Und daher sollen wir uns an Christus selbst zu orientieren, uns also schwer bewaffnen, im Hinblick auf unsere Herzenshaltung und Gesinnung zum Leiden. So steht es hier. Die Gesinnung Jesu zum Leiden zu unserer Herzenshaltung zu machen, das ist eine starke Waffe gegen die Sünde. So steht es hier, aber was heißt das jetzt? Die erste Frage, die sich dann stellt, was war die Gesinnung Jesu? Was heißt das denn, wenn wir Gesinnung Jesu annehmen sollen? Und der Vers 2 zeigt so ein bisschen, welche Gesinnung gemeint ist. Es steht da, dem Willen Gottes zu leben. Jesus kam auf diese Erde, um den Willen Gottes zu tun. Und wenn ihr euch überlegt, was ihr von Jesus wisst, dann wird uns in der Bibel berichtet, dass alles, was er tat, war der Wille Gottes. Er konnte allein sagen, dass er immer tat, was Gott wohlgefällig war. Und nie gab Jesus der Sünde nach. Und wir haben Beispiele, die uns berichtet werden, wie der Satan Jesus versucht, aufs Glatteis zu führen, wo er ihm alles Mögliche anbietet, eben damit er nicht gehorsam ist. Und Jesus besteht da. Jesus stellt den Gehorsam auch über die Leiden. Er leidet Hunger zum Beispiel, er isst nicht, wenn es der Vater nicht will. Und letztendlich stirbt er beladen mit unseren Sünden unter dem Gericht eines heiligen und gerechten Gottes, weil es der Wille Gottes war und weil Jesus gehorsam war. Er hätte ja Möglichkeiten gehabt, diesem Willen Gottes zu entkommen. Es standen Legionen Engel zur Verfügung. Er hat es aber nicht getan und schließt quasi ab mit den Worten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ist ja ein ganz bekanntes Zitat. Das war also die Gesinnung Jesu, den Gehorsam Gott gegenüber und seinen Willen zu tun, uneingeschränkt, und auch diesen Willen oder das Tun dieses Willens über damit verbundene Leiden zu stellen. So viel zur Gesinnung Jesu. Warum ist jetzt die Herzenshaltung Jesu eine starke Waffe gegen die Sünde? Ja, Sünde ist ja Handeln gegen Gottes Willen. Und uneingeschränkt Gottes Willen tun zu wollen, führt uns also natürlich und logischerweise davon weg, gegen Gottes Willen zu handeln und damit zu sündigen. Und deshalb ist es auch eine starke Waffe gegen die Sünde, dass unsere innere Einstellung, unsere Herzenshaltung und Gesinnung geprägt ist von Jesus, denn unserem Innern entspringen ja quasi unser Denken und unser Tun. Und wenn unsere Gesinnung, unsere Herzenshaltung die Gesinnung Jesu ist und danach strebt, Gottes Willen zu tun, dann wird auch unser Denken und Handeln entsprechend so sein, dass es nicht sündig ist, sondern dem Willen Gott gemäß. Also, das so viel zu dem Gedanken Gesinnung als Waffe aus dem ersten Vers. In dem Petrusbrief geht es eigentlich in jedem Kapitel um das Leiden der Gläubigen. Der Begriff Leiden, so habe ich gelesen, taucht 16 Mal in diesem Buch auf und ist quasi ein Schlüsselwort in diesem ersten Petrusbrief. Und auch hier wird das nicht anders. Wir lesen da auch von dem Leiden. Und Leiden kann ja sehr unterschiedlich sein in unserem Leben. Die Frage ist, um welches Leid, um welche Art Leiden geht's hier? Ich möchte zunächst mal sagen, dass wir nicht aufgrund von unserer Sünde leiden. Denn Petrus gibt uns im dritten Kapitel die Antwort darauf oder das Statement, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Wir können also sagen, wenn wir leiden, ist das nicht die Sühnestrafe für unsere Sünden, weil Christus hat für uns einmal gelitten und das reicht. Ich habe zufällig auch den Jesaja 53 Text heute Morgen gelesen. Da steht dann, das hatte ich mir auch notiert, damit liegt die Strafe auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also, wenn wir Leid in unserem Leben haben, ist das nicht die Strafe für unsere Sünden, denn die können wir nicht bezahlen, die können wir nur, ja, ich sag mal, die Gnade dafür, heil zu werden, können wir nur dankbar annehmen, das kriegen wir geschenkt. Also um welches Leid geht es denn dann? In den ersten beiden Versen lesen wir daher, dass es darum geht, ja, zu leiden, weil wir den Willen Gottes tun. Hier ist von Fleisch die Rede und ich würde das in dem Zusammenhang mal übersetzen mit irdischem Leben oder das Leben hier auf der Erde. Genauso wie Jesus hier auf dieser Erde gelitten hat, weil er den Willen Gottes getan hat, weil er Gott gehorsam war, so sagt hier Petrus, müssen wir uns als Christen genauso einstellen. Wir brauchen diese Einstellung und wir brauchen dieses Bewusstsein, ja, Willen Gottes tun, Gott gehorsam zu sein, kann und hat oft Leiden in der Konsequenz. Er tat immer in vollkommener Weise den Willen Gottes und die Konsequenz war, dass Jesus im Fleisch oder in seinem Leben hier auf der Erde gelitten hat. Und ich denke, Leiden für den Willen Gottes müssen nicht immer von außen kommen. Wir haben ja viele Beispiele, gerade auch in der Bibel, wo massiv auch Jesus von außen, von anderen Menschen in Leid geführt wird, in schwerwiegende Zeiten geführt wird. Ich habe ein Zitat gelesen, wir haben eine Natur, die ihren eigenen Weg bevorzugt. Wenn wir aber den Willen Gottes tun, ist es immer auf Kosten des eigenen Ichs. Es bedeutet zu leiden. Das heißt, das eigene Ich an den Nagel zu hängen, um nicht mehr meinen, sondern Gottes Willen zu tun, kann manchmal sehr schmerzhaft und leidvoll sein. Und deshalb denke ich, dass es in diesem Abschnitt um das Leid geht und um die Leiden geht, deren Ursprung der Wille Gottes zu, also den, deren Ursprung es ist, den Willen Gottes zu tun. Vers 3 redet dann von dem Handeln oder den Gewohnheiten derer, die Gott nicht kennen. Und es werden einige Dinge aufgezählt, die wohl im Umfeld der Empfänger dieses Briefes besonders Thema waren. Und dieses Schwimmen entgegen dem allgemeinen Mainstream befremdet halt die Leute. So steht ja, das Wort wird ja auch gebraucht. Und ich habe mir so überlegt, ja, das stimmt. Christsein ist manchmal befremdlich in unserer Gesellschaft. Man wird manchmal komisch angeguckt oder ja zumindest erstaunt. Wenn ich bei dem Mittagessen in der Kantine bete, dann merke ich an den Reaktionen, das hier ist jetzt irgendwie so schon ein Stück weit ungewöhnlich, was der da tut. Das ist schon ein bisschen befremdlich, ein bisschen komisch. Oder wenn ich eine E-Mail schreibe zu Arbeitskollegen und gratuliere zum Geburtstag und schreibe unten drunter Gottes Segen, das ist auch mehr als befremdlich, weil das benutzt heute wirklich niemand mehr. Und ich habe einen anderen Arbeitskollegen, da haben wir immer im Spaß gesagt, wer das unten drunter schreibt, das ist quasi ein Bekenntnis. Ja, ich bin Christ. Ja, und Nur mal so ein paar kleine Sachen. Manche Dinge entgegen des Mainstreams wirken schon befremdlich. Und da gibt es vielleicht mehrere Dinge, wo man als Christ sagt, das möchte ich bewusst nicht tun oder anders tun, als man das so macht, und es ist befremdlich. Vielleicht eckt der eine oder andere junge Mensch mit seinem vernünftigen Umgang mit Alkohol oder dem Verweigern von Drogen an, weil man das ja so macht auf Partys und sonst was. Und ja, es kann schon irgendwie ein Stück weit, vielleicht meine Beispiel leiden wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber man hat schon ein Stück weit Angriffsfläche. Ja, und ich möchte jetzt mal ein paar Beispiele nennen aus dem Buch 1. Petrus, wo uns ein Stück weit etwas erzählt wird, was Gottes Willen ist, und wo wir uns dann auch mal überlegen können, ja, das eine oder andere führt mich vielleicht auch in einen Kampf oder ein Stück weit Leiden hinein, wenn ich das alles so ernst nehmen will, was da drin steht. Und naja, wir haben die ersten drei Kapitel schon behandelt in unserer Predigtserie hier, und ich möchte mal aus jedem Kapitel ein Beispiel rausnehmen. Aus dem ersten Kapitel, den Vers 22, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Habe ich mir so gedacht, wenn ich hier sonntags stehe im Foyer und die Leute kommen so rein, wie schaue ich die Leute an? Kann ich das wirklich sagen von jedem Bruder, Schwester, dich habe ich von Herzen lieb? Und ich habe so gedacht, hier redet ja niemand von Sympathie oder gleicher Wellenlänge. Es gibt ja, die meisten kennen das bestimmt, den Vers, dass man in Liebe manchmal sogar die Leute einfach nur ertragen muss. Also Liebe hat nicht immer etwas mit Sympathie oder gleicher Wellenlänge zu tun. Aber die Aufforderung hier, und das ist der Wille Gottes, dass wir einander lieben mit aufrichtigem und reinem Herzen. Dass wir den anderen in die Augen schauen können und ihn herzlich lieb haben, obwohl er vielleicht anders denkt, anders ist, vielleicht sogar einen Fehler hat. Und da habe ich gedacht, ja, das kann in dem einen oder anderen Fall recht mühsam sein, diesen Willen Gottes für mich und mein Leben umzusetzen. Aber es steht halt hier. Beispiel 2. Was ist die Liebe Gottes? Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug, Falschheit und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Als wir überlegt hatten im Ältestenkreis, welchen fortlaufenden Text wollen wir mal betrachten, da kam 1. Petrus und dann sagte der Jochen Paul, das ist ein ganz praktischer Text. Und dieser Vers zeigt, der hat einfach recht. Hier braucht man keine Auslegung, habe ich so gedacht. Hier steht einfach kristallklar, was der Wille Gottes ist. Kein Neid, keine Falschheit, keine Heuchelei, kein übles Nachreden. Und jetzt kann sich ja jeder selbst mal überlegen, habe ich irgendwo einen von diesen vier Punkten, wo ich sage, da hast du noch was zu lernen. Und ich bin da noch nicht so ganz, wo Gott mich haben will. Ist das vielleicht ein Kampf, auch gegen diese Dinge anzugehen und den Willen Gottes auch da in meinem Leben umzusetzen, ganz konkret? Ja, das ist der Wille Gottes. Beispiel 3 aus dem 3. Kapitel. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Hier geht's in Kapitel 3 auch um die Ehe und wie Männer und Frauen miteinander umgehen. Und hier steht, dass die Frauen sich den Männern unterordnen sollen, und damit eckt man mal auf jeden Fall an. Weil das ist ja irgendwie unattraktiv. Das ist, fällt schwer, das laut auszusprechen und im Allgemeinen das so stehen zu lassen. Da wird viel, ja, vielleicht auch geredet. Und Ich denke, es ist auch ein Stück weit Schuld der Männer, dass dieser Begriff hier verwechselt wird mit Unterdrückung oder Benachteiligung oder mangelnder Wertschätzung. Und ich glaube, da sind Männer schon schuld. Aber ich möchte es trotzdem stehen lassen und die Frage stellen, inwieweit kann ich das auch als Willen Gottes akzeptieren? Ein weiteres Beispiel, ihr Männer ebenso wohnt verständnisvoll mit ihnen, den Frauen zusammen, als dem Schwächeren, dem weiblichen Gefäß und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Mir war ja klar, und deshalb ist der erste Teil mir auch jetzt nicht so neu gewesen, dass ich als Mann die Aufforderung habe, meine Frau so zu lieben, wie Christus sie liebt. Und das ist ja eine Riesenaufgabe. Und was mir aber nicht klar war, das ist der letzte Vers, dass wenn ich meine Frau nicht als diejenige betrachte, die genauso wie ich Miterbin ist, also Kind Gottes, den gleichen Wert vor Gott, die gleiche Liebe, wenn ich ihr diese Ehre nicht entgegenbringe, dann kann das dazu führen, dass meine Gebete verhindert werden, dass ich umsonst bete. Das hatte ich so noch nie gelesen. Und deshalb, ja, das ist irgendwie etwas, wo ich sage, liebe Männer, passt auf, dass ihr euch an Frauen die Ehre gebt, die ihnen gebührt, weil sonst betet ihr umsonst. Da steht das. Und ein letztes Beispiel, jetzt mal aus dem 5. Kapitel, habe ich wieder zwei Übersetzungen gewählt, ich sage gleich warum. Ich lese mal die Elberfelder. Zuerst demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Ich glaube, hier wird Vertrauen von uns gefordert. Wir sollen uns unter die Hand Gottes demütigen. Wie? Indem wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Und hier möchte ich mal einen kleinen Hinweis geben. Wenn ihr auf der rechten Seite die NEÜ, also die neue evangelistische Übersetzung, lest, da sind diese beiden Verse als eigenständige Sätze formuliert. Da steht, demütigt euch deshalb unter Gottes mächtige Hand, dann erhöht er euch auch zur rechten Zeit, Punkt. Und jetzt geht ein neuer Satz los und werft so alle Sorgen, all eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Bei der Elberfelder steht ein verbindendes Wort zwischen diesen beiden Versen, da steht in dem. Und das habe ich einmal kapiert, als der Martin vor vielen Monaten hier mal eine Gebetsstunde gehalten hat. Ich weiß jetzt, wie es geht, sich unter die mächtige Hand Gottes zu demütigen. Wie geht's? Hier steht's, indem ihr alle eure Sorgen auf uns werft. Das war auf mich werft. Und das war für mich so ein Eye-Opener, ein Augenöffner. Ja, Gott will das ja. Dass er Demut will, war mir klar. Aber dass ich meine Demut ihm zeigen kann, dass indem ich meine Sorge auf ihn werfe, das war mir nicht. Und das ist der Wille Gottes. Also lasst uns diesen Willen auch befolgen und ihm unsere Sorgen bringen, denn er sorgt für uns. So steht's da. Und das ist natürlich etwas, was unser Vertrauen fordert, was natürlich von uns ein Stück weit Kontrolle abgeben lässt und wo wir sagen müssen, ja, Gott, du sollst jetzt hier machen, ich gebe dir das alles ab. Nicht tatenlos irgendwie blindlings in Dinge reinströmen, aber diese Sorge um die Dinge und die Kontrolle abzugeben, in dem Bewusstsein, Gott kann es und macht es besser. Das ist so etwas, wo ich sage, ja, das ist manchmal Kampf, sich das zu vergewissern, ich möchte und muss jetzt abgeben, ich muss demütig sein, damit Gott groß wird und mich dann auch im Anschluss erhöhen kann, so wie es da steht. Also es gibt viele Beispiele und das ist jetzt nur ein paar Beispiele aus dem ersten Petrusbrief, wo die Bibel uns was davon erzählt und verrät, was der Wille Gottes ist. Und manche Dinge, die erschließen sich nicht immer, warum gerade Gott will, was er will. Und was der Hintergrund ist, was meint denn oder was hat denn Gott vor, wenn er diesen Willen von uns oder das von uns fordert? Warum ist das gerade sein Wille? Im Psalm 33 ist nachzulesen, dass quasi sein Wille seinem Herzen entspringt. Und wir wissen, dass Gottes Herz ein liebendes Herz ist. Und daher können wir ableiten, dass ein liebendes Herz auch immer uns nur gute und positive Dinge möchte oder Gutes und Positives für uns vorhat. Und gerade wenn wir uns nicht erklären können, ja, warum Gott Dinge will, und gerade wenn es schwierig wird, wenn dieses Tun seines Willens uns in Leiden führt, uns in Kampf führt, uns in Anfechtung führt, ja, dann ist einfach dieses Vertrauen darauf notwendig. Gott hat ein liebendes Herz und sein Wille, ob ich ihn verstehe oder nicht, ist gut für mich. Ich habe ein Zitat von Warren Wiersbe gelesen. Wir leben nicht von Erklärungen, sondern von Verheißungen. Ich denke, das spiegelt ein Stück weit davon wider. Wenn wir von Gottes Willen reden, dann können wir nicht immer erklären, warum gerade das jetzt Gottes Wille ist, warum gerade das von Gott von mir fordert. Aber wir können von diesen Verheißungen leben, die Gott uns gibt, indem wir, wenn wir gehorsam sind, die Verheißungen, die wir kennen, weil wir Gottes Kinder sind, darauf können wir uns verlassen. Ob wir es verstehen im ersten Moment oder nicht. Und einen letzten Gedanken, neben dem Schlüsselwort Leiden, hatte ich ja gesagt, taucht sehr oft auf, gibt es noch ein weiteres Schlüsselwort im 1. Petrusbrief, das ist Herrlichkeit. Und dieser Begriff Herrlichkeit kommt 15 Mal in dem Brief vor. Und Petrus zeichnet eigentlich in seinem Brief den Weg Jesu, der über Leiden zur Herrlichkeit ging. Jesus, und da habe ich den Hinweis gefunden auf die Emmausjünger aus Lukas 24, das sagt Jesus zu den Emmausjüngern: Musste nicht Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Also er bezeichnet da quasi selber, welchen Weg er gegangen ist. Und dieser Weg ist dann auch für uns richtungsweisend. Wir teilen jetzt seine Ablehnung und sein Leiden, genauso wie wir einmal die Herrlichkeit mit ihm teilen werden. Also der Weg Jesu ist auch unser Weg. Das ist der vorgezeichnete Weg für uns. Das hat Gott vorgesehen. Und Leiden sind, so habe ich auch nochmal ein Zitat gefunden, ein Kennzeichen des Reiches Gottes in der jetzigen Form. Und Herrlichkeit gehört zu den Merkmalen des Reiches in seiner zukünftigen Form. Und nur einige Verse später zu unserem Text, in Kapitel 4, lesen wir ab Vers 12 Folgendes. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden. Als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Herrlichkeit des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Viermal taucht in diesen drei Versen der Begriff oder der Ausdruck von Freude im Leid der Verfolgung auf. Und ich habe so den Eindruck gewonnen, dass das gemeinsame Leiden mit Jesus zusammen, möchte ich mal sagen, auch ein Stück weit die Beziehung zu ihm intensiviert und das dann auch ein Stück weit ein Freudengefühl im Ergebnis hat. Ich möchte mal ein Beispiel lesen von Petrus aus Apostelgeschichte 5, wo er vor dem Hohen Rat steht und Rede und Antwort stehen muss. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie, da war der Petrus dabei, und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Und nun gingen sie aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Also, ich habe so gedacht, dieses bewusste Leiden im Namen Jesu und aufgrund seines Glaubens hat hier eine innige Gemeinschaft erzeugt zwischen den Jüngern, den Aposteln und Jesus selbst. Sie wussten sich in Gemeinschaft mit Jesus, auch im Leiden. Und wir lesen hier, das hat bei ihnen Freude erzeugt, dass sie würdig geachtet wurden, für seinen Namen Schmach zu leiden. Da habe ich gedacht, die waren schon ganz schön weit in ihrem Glauben und in ihrem Verständnis, dass sie das so sagen können. Ich glaube, das würde ich nicht in jeder Lebenslage so sagen können, dass ich Freude habe, weil ich würdig geachtet bin, um für den Namen Jesu Schmach zu leiden. Aber es ist ein Stück weit so, ich glaube, dass dieses Leiden für den Namen Jesu, im Namen Jesu, für meinen Glauben ein Stück weit die Gemeinschaft mit Jesus intensiviert und wir ein Stück weit Anteil haben auch an dem Weg, den Jesus uns vorgezeichnet hat. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, ist jetzt wieder kein Leidensbeispiel, aber ich sag mal, wo doch dann so ein klitzekleiner Kampf in einem aufkommt. Mein Arbeitskollege fragte mich, was hast du denn am Wochenende vor? Und dann sagte ich, ja, Samstag will ich in den Wald Holz machen. Und dann kam der Sonntag und dann habe ich ganz kurz überlegt, was erzählst du über den Sonntag? Sonntagabend eingeladen zu sein, war einfach. Aber zu sagen, Sonntagmorgen im Gottesdienst zu predigen, da musste ich schon kurz überlegen, sagst du das jetzt? Ja? Weil, ich sag mal, in meinem Umfeld sind eigentlich alles Leute, na, clevere Leute, will ich jetzt mal sagen, und da gibt's ja so die Tendenz, dass man manchmal auch glaubt, man hat die Wahrheit so mit Löffeln gefressen und man weiß alles und ist der Größte, ja. Und so, wer studiert hat und so, der hat ja vielleicht so eine Gefahr, in diese Richtung zu gehen, ja. Und ich merke das auch, die Leute haben viele Sachen auch durchdacht. Man kann dann jetzt so einfach da mal irgendwie so leichtgläubig oder so, kann man nicht erwarten, ja. Und von daher ist das immer auch riskant, vielleicht da zumindest mal schief angeschaut zu werden oder belächelt zu werden oder was, wenn man das mal als Risiko bezeichnen darf. Und ich habe es dann gesagt, und was ich jetzt sagen wollte, wenn man, ich sag mal, diesen inneren Kampf mal aufnimmt und diese Herausforderung annimmt, dann glaube ich, merkt man hinterher, was es ein Stück weit heißt, diese Gemeinschaft mit Jesus noch intensiver zu spüren. Und man ist irgendwie froh, dass man es getan hat. Und ja, ein Stück weit geht es vielleicht in diese Richtung, wo es dann hier heißt, dass sie Freude hatten, selbst weil und gerade weil sie die Schmach für Jesus erleiden mussten. Und dann gibt es noch einen zweiten Hinweis in diesem Text, in dem 14. Vers, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. In diesem Zusammenhang mit dem Geist Gottes, der auf uns kommt im Leiden, las ich dann von einem Hinweis auf den Stephanus, der ja um Jesu willen gesteinigt wurde. Und kurz vor seiner Steinigung kann man in Apostelgeschichte 7 lesen, da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesu zur Rechten Gottes stehen und sprach, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Der Stephanus sieht hier, erfüllt vom Geist Gottes, mitten in seiner Todesgefahr die Herrlichkeit Gottes, in seiner dunkelsten Leidensstunde, kurz vor seinem Märtyrertod, da sieht er die Herrlichkeit Gottes durch den Heiligen Geist am massivsten. Und mit diesem Blick in die Herrlichkeit Gottes ist er dann am Ende auch in der Lage zu sagen, als sie ihn steinigen, Herr Jesus sagt er, nimm meinen Geist auf die Knie gestürzt lief er noch einmal laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Und Ich sag mal, das hätte der Stephanus ja nie aus eigener Kraft heraus sagen können, behaupte ich jetzt mal. Da sieht man, dass Gottes Geist in seinem Leiden aktiv war, auf ihm lag, ihn beherrscht hat und er in seinem Leiden ein Stück weit die Sicht auf die Herrlichkeit Gottes bekommt und von dieser Herrlichkeit her auch dann die Dinge wieder bewertet, in denen er drinsteckt. Ich möchte noch ganz kurz zusammenfassen. Im ersten Vers hatten wir gesehen, fordert Petrus die Christen auf, sich zu bewaffnen. Und die Bewaffnung soll die Gesinnung Jesu sein, der uneingeschränkt und ausnahmslos den Willen Gottes seines Vaters tat. Und diese Bewaffnung, so hatte ich gesagt, bewahrt uns vor Sünde. Der Text redet auch davon, dass Christen mit Leiden rechnen müssen, dass es quasi der vorgezeichnete Weg auch für uns Christen ist. Und am Beispiel Jesu wird klar, dass den Willen Gottes zu tun Leiden mit sich bringt. Und von dieser Art Leiden redet unser Text heute. Und ich hatte einige Textbeispiele aus den anderen Kapiteln des ersten Petrusbriefs genannt, die uns etwas vom Willen Gottes verraten. Und wir haben gesehen, dass den Willen Gottes tun oft mit Kampf und Leid verbunden ist, manchmal innerlich, manchmal auch von außen. Und eines leuchtet auch aus diesem ersten Petrusbrief hervor: Unser Weg geht über Leiden in unserem Leben hier auf der Erde in Richtung Herrlichkeit zu. Und Leiden bringt uns in enge Gemeinschaft mit unserem Herrn und diese enge Verbundenheit kann sogar Freude im Leid hervorrufen. Gottes Geist ist in besonderer Weise uns im Leiden gegeben und eröffnet uns den Blick auf die Herrlichkeit Gottes. Soweit mal meine Gedanken. Wenn jemand anschließen möchte, wäre vielleicht noch ein bisschen Raum dazu.